Hören Sie nun Pastor Rod McNair. Vor einigen Jahren haben wir in Kalifornien gelebt und das war gerade die Zeit, wo viele Waldbrände dort geschahen. Und ein paar von uns haben untereinander diskutiert, was würden wir tun, wenn wir unser Haus evakuieren müssten? Was würden Sie mitnehmen? Wenn Sie 5 Minuten Zeit hätten, um aus Ihrem Zuhause herauszugehen, was sind die wertvollsten Dinge, die Sie mit sich nehmen würden? Was würden Sie tun? Von Zeit zu Zeit sehen sich Menschen, auch Menschen in Gottes Kirche, der Situation gegenüber, dass sie Dinge verlieren. Sei es durch ein Feuer oder durch einen Einbruch. Und ich hoffe, Sie haben das noch nicht erlebt, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Vor vielen Jahren, als ich ein kleiner Junge war und wir in Atlanta in Georgia gelebt haben, wurde in unser Haus eingebrochen. Wir kamen nach der Sabbatversammlung nach Hause und dort war überall das Licht an, ein Küchenfenster war zerbrochen und der Vorhang wurde vom Wind hin und her geweht. Unser Hund verhielt sich seltsam, er war unter Drogen gesetzt worden. Der Eindringling hat das Fenster zerbrochen und ist durch das Fenster über das Spülbecken in die Wohnung gesprungen. Und um den Schaden noch größer zu machen, als er ohnehin schon war, er hatte auch noch Schlamm an den Schuhen, den er überall verteilte. So war es auch symbolisch das Gefühl, dass unser Zuhause, unser Eigentum verletzt wurde. Und es war keine angenehme Erfahrung. Meinem Vater, der ein begeisterter Jäger war, wurden einige Gewehre gestohlen und andere Dinge. Und es ist lustig, diese Ereignisse aus dem Blickwinkel eines 4- oder 5-Jährigen zu beobachten. So alt war ich damals. Ich erinnere mich genau daran, als wir in das Haus hineingegangen sind, rannte ich direkt in mein Zimmer, um nachzusehen, und ich war so erleichtert, dass der Eindringling nicht meine Wasserpistole mitgenommen hatte. Ich war sehr dankbar und ich dankte Gott tatsächlich dafür. Es kommt immer auf die Perspektive an. Nun, dankenswerterweise haben die meisten von uns das noch nicht erlebt, den Verlust unseres Eigentums. Aber wissen Sie, wenn wir in die Zukunft blicken, im Lichte der Bibelprophezeiungen, dann wissen wir, dass eine Zeit kommt, in nicht allzu ferner Zukunft, wo wir als Mitglieder der Kirche Gottes, in der Zeit, in der die große Bedrängnis geschieht, wenn die Gesellschaft kollabiert und im Chaos endet, wo auch Mitglieder der Kirche Gottes bereit sein müssen, von allem wegzugehen, was wir haben. Natürlich spreche ich von dem Ort der Sicherheit. Nun, wir reden nicht besonders viel von dem Ort der Sicherheit. Er steht nicht im Mittelpunkt jeder Predigt. Es ist also nicht das Thema, jedes Mal, wenn wir eine Predigt oder Kurzpredigt haben. Aber von Zeit zu Zeit sollten wir darüber sprechen, denn es steht in der Bibel. Es ist biblisch. Und es gibt uns auch einen Trost, wenn wir in die Zukunft blicken, für diejenigen, die in dieser Endzeit leben. Sprechen wir also heute in dieser Predigt über den Ort der Sicherheit. Und worauf ich mich konzentrieren möchte, ist der Glaube, der notwendig sein wird für den Ort der Sicherheit. Wenn Sie einen Titel wollen, der Titel meiner Predigt ist Glaube und der Ort der Sicherheit. Wir kennen das grundlegende Szenario der endzeitlichen Ereignisse und immer mehr Ereignisse davon treffen ein. Die Grundlage für die Macht des Tieres ist gelegt, dass sie in Europa auftreten kann und unsere Nation und andere israelitische Nationen werden in Sklaverei geführt werden, das sagt die Bibel. Und es ist noch glaubwürdiger, wenn wir die Schwierigkeiten betrachten, die unser Wirtschafts- und Finanzsystem im Moment hat, wo unsere nationale Macht und unser Ansehen immer mehr fällt. Die Situation hat sich sogar in den letzten 1,5 Jahren drastisch verschlechtert. Wir sehen die biblischen Prophezeiungen und wissen, dass zu einem Punkt die modernen Nationen Israels in die Zeit der Angst für Jakob hineingeraten. Wir lesen in Jeremia Kapitel 30. Jeremia Kapitel 30. Eine Prophezeiung, die von der Endzeit spricht. Und wir wissen, dass wir Israel sind, die modernen Nationen der USA, Kanadas, Großbritanniens, Südafrikas, Australiens und Neuseelands, das moderne Israel, das moderne Josef und die anderen Stämme. Wir sehen in Jeremia Kapitel 30 und Vers 4, wo es heißt, und dies sind die Worte, die der Herr redete über Israel und Juda. So spricht der Herr, wir hören ein Geschrei des Schreckens, nur Furcht ist da und kein Friede. Forschet doch und sehet, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten? Und alle Angesichter so bleich sind. Wehe, es ist ein gewaltiger Tag, und seinesgleichen ist nicht gewesen, und es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Es spricht von einer schlimmsten Zeit in der ganzen Geschichte, einer Zeit der Angst. Es spricht von einer sehr schwierigen Zeit für unsere Generation, wenn wir das verstehen. Wenn das beginnt und wie das alles geschieht in der Endzeit. Aber wir verstehen auch, dass Gott uns einen erstaunlichen Trost gibt, indem er seinem Volk eine Gelegenheit gibt, davon verschont zu werden. Und wir sind sehr dankbar dafür. Es ist eine herausragende Segnung. Und wissen Sie, wir werden es immer mehr zu schätzen wissen, wenn sich diese Ereignisse nähern. Schlagen wir auf im Lukas-Evangelium, wo Christus von diesen Ereignissen prophezeit hat. Lukas, Kapitel 21 und Vers 20. Lukas 21 und ab Vers 20. Dort lesen wir, das sind die Worte Christi. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird eine große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Das sind Jesu Christi eigene Worte, wo er von einer Zeit der Bedrängnis spricht, und wir verstehen, dass es in der Geschichte eine teilweise Erfüllung dieser Zeit gegeben hat. Das war im ersten Jahrhundert, als Geschwister in der Kirche Gottes aus Jerusalem fliehen mussten. Adam Clark erzählt die Geschichte in seinem Kommentar, wo er von der Flucht von Gottes Volk aus Jerusalem spricht. Er sagt hier, dieser Rat, ins Gebirge zu fliehen, von dem wir lesen, blieb in den Gedanken der Menschen und wurde von den Christen in weiser Voraussicht befolgt. Eusebius sagt in Epiphanie, dass zu diesem Zeitpunkt, als Sestius Gallus die Belagerung aufbaute und Vespasian mit seiner Armee anrückte, all diejenigen, die an Christus glaubten, Jerusalem verließen und nach Pella zogen und in andere Gegenden östlich des Jordan. Und auf wundersame Weise entkamen sie alle der Zerstörung des Landes. Nicht einer von ihnen ging verloren. Und das war im ersten Jahrhundert. Die Römer, Sie kennen die Geschichte, haben Jerusalem umringt, zogen sich dann unerwartet wieder zurück, und Gottes Volk, unsere Geschwister, die sich an diese Worte Christi erinnerten, handelten entsprechend und flohen unverzüglich. Sie verließen ihre Zuhause, sie siedelten sich in Pella an, östlich des Jordans, aber es brauchte Glauben, es brauchte Vertrauen, um auf die Warnung zu hören, die Christus ihnen gegeben hatte. Geschwister, die Frage ist, in unserer Zeit, werden wir den Glauben haben, entsprechend dem zu handeln, was Christus inspiriert hat, dass wir es eines Tages tun sollen? Leben wir jetzt schon im Glauben? Denn es gibt auch eine endzeitliche Erfüllung. Wir lesen davon im Matthäus-Evangelium. Matthäus 24 und Vers 14. Matthäus 24 und ab Vers 13. Hier lesen wir, wer aber beharrt bis ans Ende, hier spricht Christus, der wird selig oder gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer da liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wir wissen, dass es von der Endzeit spricht, weil ein erneutes Gräuelbild der Verwüstung aufgerichtet wird. Denn diese Prophezeiung wurde nach der Zeit von Antiochos Epiphanes gegeben. Sie konnte sich also nicht auf ihn beziehen. Und sie bezog sich auch nicht auf die Zerstörung von Jerusalem durch die römische Armee 70 nach Christus. Dies ist noch eine zukünftige Zeit. Vers 16 heißt es, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Offensichtlich ist das etwas, was noch in der Zukunft geschieht. Und es zeigt an, dass Gottes Volk eines Tages fliehen muss, zu einem Ort der Sicherheit in der Endzeit. Nun, der Punkt ist, wir können darüber hinweglesen und wir können auch damit einverstanden sein und sagen, ja, gut, ich verstehe das, aber ist das wirklich real für uns, Geschwister? Wissen Sie, alles scheint so permanent zu sein, was um uns herum existiert. Selbst in der Wirtschaft, selbst bei den finanziellen Unruhen, die wir heute erleben, selbst wo einige von uns ihre Arbeit verloren haben, andere weniger arbeiten können und weniger Gehalt bekommen. Das ist schwierig und es ist eine Prüfung und wir verstehen das. Aber wissen Sie, wir alle haben noch Essen auf dem Tisch. Das Leben geht immer noch weiter, wie es immer gegangen ist, zumindest für die meisten von uns. Unser Leben sieht immer noch ziemlich normal aus. Wir stehen morgens auf, Wir füttern den Hund, wir nehmen den Müll nach draußen und haben unseren geregelten Alltag. Unsere Lebensweise scheint so permanent zu sein. Aber dennoch geschehen die Dinge bereits jetzt hinter der Bühne. Ereignisse, die zu einer sehr gefährlichen Zeit führen werden. Denken wir wirklich darüber nach? Glauben wir wirklich, dass das geschehen wird? Christus selbst hat gesagt, dass die Zeiten so schlimm werden, dass er auf wundersame Weise eingreifen muss, um sein Volk zu beschützen. Und das heißt nicht, dass wir uns davor fürchten sollen. Er hat seinen Jüngern das alles nicht gesagt, um ihnen Furcht einzuflößen, als er gesagt hat, was geschehen wird. Er hat es ihnen gesagt, damit sie ermutigt sein können. Schlagen wir eine Passage auf, die die gesamte Zeitspanne der Geschichte zeigt, die Geschichte der christlichen Kirche. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 1. Die Zeit hier reicht zurück bis zum ersten Jahrhundert und natürlich bis zu unserer heutigen Zeit und bis in die Zukunft. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 1. Johannes schreibt, und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, Offenbarung Kapitel 12 und Vers 1, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und natürlich symbolisiert die Frau die Kirche, zuerst die Gemeinde im Alten Testament und dann die Gemeinde im Neuen Testament. Vers 2. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Das bezieht sich auf Jesus Christus. Und dann Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Wir wissen, dass Satan versucht hat, Christus zu vernichten, bereits als Kind, aber Gott hat ihn beschützt. Vers 5. Sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Ja, Christus sitzt heute zur rechten Hand des Vaters im Himmel. Aber nachdem er die Erde verlassen hatte, als er auferweckt wurde, ging die Geschichte der Kirche weiter. Die Jünger machten weiter. Aber sie wissen, dass ihr Leben nicht immer angenehm und friedlich verlief. Vers 6. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde 1260 Tage. Das ist natürlich die Zeit, in der die Kirche in die Gebirgsregionen Europas floh, das war im Mittelalter, um der Verfolgung zu entkommen. Und das dauerte viele Jahrhunderte an. In John O'Gwyns Broschüre »Die Geschichte der Kirche Gottes« beschreibt er diese Zeit. Er schrieb, in der Zeit nach dem Konzil von Nicäa waren Kaiser Konstantin und seine Nachfolger bestrebt, alle nicht konformen Arten des Christentums auszulöschen. Gruppen, die sich gegen die Anpassung an die Lehren und Praktiken der etablierten Kirche, die sich jetzt katholische, universelle Kirche Gottes nannte, zur Wehr setzten, wurden nicht nur als Ketzer angesehen, sondern als umstürzlerische Feinde des römischen Staates. Die wahre Kirche, die in Offenbarung 12 als Frau symbolisiert ist, war gezwungen, für 1260 Tage in die Wüste zu fliehen. In der biblischen Prophezeiung bedeutet ein Tag oft ein Jahr. Demnach müsste sich die wahre Kirche nach dem Konzil von Nicäa für 1260 Jahre verborgen gehalten haben. Historisch ist genau dies geschehen. Obwohl dies ein wirklich dunkles Zeitalter war, gab es ein Licht, das weiterhin brannte. Manchmal flackerte diese Flamme, aber sie wurde nie ausgelöscht. Die Geschwister mussten also im ersten Jahrhundert geschützt werden und die Geschwister mussten auch im Mittelalter geschützt werden. Dann erklärt Herr O'Quinn, dass Offenbarung 12 auch in die Zukunft blickt. Dazu schrieb er in dem Buch »Die Offenbarung, das Geheimnis ist gelüftet«. In diesem Zusammenhang beziehen sich Verse 7 bis 12 aus Offenbarung Kapitel 12 auf einen noch zukünftigen Versuch Satans, direkt vor der großen Bedrängnis die Macht im Himmel zu erlangen. Nach diesem künftigen und endgültigen Herabstoßen des Satans wird Gott die Frau, seine wahre Kirche, an einen besonderen Ort in der Wildnis bringen, wo sie für die letzten 3,5 Jahre versorgt und beschützt wird. Und wir können diesen Teil in Offenbarung Kapitel 12 selbst lesen. Beginnen wir in Vers 7. Hier steht, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte, und es wurden der Frau gegeben die 2 Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und das bezieht sich natürlich auf 3,5 Jahre. Vers 15. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Was sehen wir also hier? Drei allgemeine Zeitalter, das erste Jahrhundert, das Mittelalter und die Endzeit. Zeiten, in denen Gott sagt, dass er seine Gemeinde, sein Volk beschützen muss und dass diese fliehen müssen vor der Verfolgung. Wir sind nicht die Einzigen, denen dies bevorsteht und die das durchmachen mussten. Andere mussten das vor uns durchmachen. Und es gibt tatsächlich noch mehr Beispiele in der Bibel, wo Gottes Volk aus der Gefahr fliehen musste. Schauen wir im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Dort sehen wir die Geschichte von Lot. 1. Mose Kapitel 19. 1. Mose Kapitel 19. Erinnern wir uns, als Gott Sodom und Gomorra zerstören wollte und er schickte Engel nach Sodom, Vers 1. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach. Überspringen wir das und gehen zu Vers 12. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter, und wer dir sonst angehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte. Denn wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Der hat uns gesandt, sie zu verderben. Vers 15. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, beachten Sie, dass Lot zögerte. Er wollte eigentlich nicht wirklich eine solche Entscheidung treffen. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und Sie sehen, wie viel Barmherzigkeit Gott hier zeigt, in diesen Beispielen. Wie er für sein Volk sorgt, wie er sein Volk tröstet, und sogar als Lot zögerte, war er so barmherzig, dass die Engel Lot bei der Hand ergriffen und hinausführten, ihn und seine Frau und seine Töchter. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich, renne um dein Leben. Sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Es ist nicht besonders vergnüglich, sich das vorzustellen, aber das war ihr Leben. Das geschah, als ihre Gesellschaft um sie herum zusammenbrach, als Sodom zerstört wurde. Das ist die Aufzeichnung, die wir lesen. Vers 24. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Vers 26. Beachten Sie das hier, und Lots Weib sah hinter sich. Seine Frau blickte zurück, und sie wurde zu einer Salzsäule. Nun, wir reden oft von Lot und seiner Frau und der Lektion, die wir daraus lernen können, dass Lots Frau zurückblickte. Und was können wir daraus lernen? Wie können wir gewarnt sein in dem, was sie tat? Denn Lot entkam, seine Töchter entkamen, aber seine Frau blickte zurück. Was tat sie? Was hat sie falsch gemacht? Was hat ihr gefehlt? Nun, wir können sie auf vielerlei Weise betrachten, aber ich denke, wir können darin übereinstimmen, dass es ihr an Glauben mangelte. Es mangelte ihr an Glauben. Es fehlte etwas in ihr, als sie floh, in ihrer Reaktion auf den Schutz, den Gott angeboten hatte. Es war also nicht genug, den Weg zu kennen. Es war nicht genug, eine Verheißung des Schutzes zu haben. Und es war nicht einmal genug, auf diesen Weg gedrängt zu werden. Ein weiteres Element war nötig, das sie nicht hatte. Und das war Glaube, den sie nicht hatte. Geschwister, die Frage ist, in der kommenden Zeit der Bedrängnis werden wir Glauben haben? Werden wir den Glauben haben, die richtige Entscheidung zu treffen? Wandeln wir heute schon im Glauben? Wandeln wir im Glauben und handeln wir im Glauben? Heute und jetzt? Jeden Tag? Und zu welchem Grad handeln wir im Glauben? Ist es etwas, was ein Teil unseres täglichen Lebens ist? Ist es ein Teil unserer Lebensweise? Bereiten wir uns jetzt darauf vor, morgen Glauben zu haben und im nächsten Monat und im nächsten Jahr, indem wir im Glauben wandeln und in einem Zustand der Nähe zu Gott sind, und zwar jeden Tag? Schauen wir uns eine andere Generation an, die aus einer sündhaften und verdorbenen Gesellschaft fliehen musste. Hebräer Kapitel 11 und Vers 7. Hebräer Kapitel 11 und Vers 7. Und das ist interessant, wenn wir uns all diese Beispiele betrachten. Es gibt viele Generationen und Zeiten, wo Gottes Volk Glauben ausüben musste, während sie in ihrer Gesellschaft lebten. Eine Gesellschaft, die um sie herum zusammenbrach. Das Beispiel Noahs ist ein anderes Beispiel dafür. Hebräer Kapitel 11 und Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut, zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Es ist interessant, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Er brauchte den Glauben, der Glaube war eine Voraussetzung in Zeiten wie diesen und er wurde geschützt. Wie wichtig ist also der Glaube? Und wie wichtig wird der Glaube für uns in unserer Zukunft sein? Wir können die Handschrift an der Wand erkennen, wir können erkennen, was geschehen wird in unseren Nationen, wir können erkennen, in welche Richtung sich die Ereignisse entwickeln. Nun, manche werden fragen, welche Art von Glauben ist erforderlich, damit wir unsere eigene Haut retten können. Und über die Jahre gab es immer wieder Leute, die die Idee in der Bibel verworfen haben in Bezug auf einen Ort der Sicherheit oder des Schutzes, indem sie gesagt haben, es ist selbstsüchtig und egozentrisch, wir sollten uns keine Gedanken über unsere eigene Sicherheit machen. Wir sollten über geistliche Dinge nachdenken. Nun, im gewissen Grad ist es natürlich richtig. Uns selbst zu retten sollte nicht unser höchstes Ziel sein. Wir sollten bereit sein, unser Leben hinzugeben, für einander, für Jesus Christus und für das, was wir glauben. Christus sagte, wenn wir unser eigenes Leben zu retten suchen, werden wir es verlieren. Aber wissen Sie, wenn wir seine Worte untersuchen und betrachten, was er wirklich mit diesen Aussagen meinte, dann verstehen wir, dass es nicht grundsätzlich falsch ist, gerettet werden zu wollen, physisch gesehen, und einen physischen Schutz zu suchen, wenn Gott ihn anbietet. Vor einigen Jahren erinnere ich mich, wie ein Prediger sagte, wenn Sie auf Ihren Charakter aufpassen, wird Gott auf Ihre Haut aufpassen. Wenn Sie auf Ihren Charakter aufpassen, wird Gott auf Ihr Leben aufpassen. Und das ist wirklich, was Christi Worte bedeuteten. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17, dort finden wir etwas Interessantes in dem, was er sagte. Tatsächlich sogar in Bezug auf das, was wir gerade betrachtet haben. Lukas 17 und Vers 26. Dort sagt Jesus, indem er über die Zukunft sprach, und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Was hat Christus gesagt? Er sagte, wenn ihr zurückblickt in die Zeiten Noahs, dann könnt ihr etwas darüber lernen, was geschehen wird, in eurer Zeit, diejenigen von euch, die in der letzten Generation leben. Er sagte, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Das Leben ging ganz normal weiter. Alles schien so permanent zu sein. Sie aßen, sie tranken, sie arbeiteten, sie kauften Häuser, sie verkauften Häuser, sie heirateten und ließen sich heiraten. Mit anderen Worten, das Leben ging ganz normal weiter. Und sie konnten nicht glauben, dass sich etwas verändern würde. Sie konnten nicht begreifen, dass eine Gesellschaft tatsächlich zusammenbrechen kann, obwohl Gott sie sogar gewarnt hatte. Die Flut kam und hat sie alle vernichtet. Vers 28. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Nun, mit diesen Dingen ist nicht falsch. Der Punkt ist einfach, das Leben ging ganz normal weiter. Vers 29. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Und jetzt beachten Sie Vers 30. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Hier haben wir einen direkten Bezug zu unserer Zukunft. Wenn wir glauben, dass seine Wiederkunft jetzt nahe bevorsteht. Das ist also eine Warnung für uns heute. Es heißt weiter in Vers 31, wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seine Sachen im Hause hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Mit anderen Worten, es gibt eine Zeit, wenn es keine Zeit mehr gibt. Wenn keine Zeit mehr bleibt, sich vorzubereiten. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Vers 32, denkt an Lots Frau. Denkt an Lots Frau. Vers 33, jetzt beachten Sie, ein interessanter Vers hier. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Nun, Geschwister, denken wir darüber etwas nach. Hat Christus gesagt, es ist falsch, wenn wir physisch geschützt werden wollen in der kommenden großen Bedrängnis, der schlimmsten Zeit der Bedrängnis, die die Menschheit je erlebt hat, hat er gesagt, es ist falsch, einen Schutz haben zu wollen. Wo doch der gesamte Zusammenhang der Diskussion hier beschreibt, wie man physisch gerettet werden kann. Indem man die Lektion aus den Zeiten Noahs lernt. Indem man die Lektion aus den Zeiten Lots lernt. Für mich scheint die Bedeutung hier zu sein, hängt euch nicht an eure Habseligkeiten. Hängt euch nicht an eure Habseligkeiten. Tut nicht, was Lots Frau tat. Seid nicht darauf bedacht, eure Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Eure Besitztümer, euer vergangenes Leben. Blickt nicht auf diese Dinge zurück. Ansonsten könntet ihr euer Leben verlieren. Geschwister, könnten wir, wenn es notwendig ist, bereit sein, unsere Habseligkeiten aufzugeben? Können wir von diesen weglaufen? Können wir unser eigenes Leben aufgeben? In diesem Sinn, im Hinblick auf unsere Lebensweise, auf unsere Dickköpfigkeit, auf unsere Selbstsüchtigkeit und auf unsere eigenen Meinungen. Und das scheint die Warnung zu sein. Wir müssen bereit sein, unser Leben aufzugeben und müssen uns ganz dem verschrieben haben, was Gott uns als Leben anbietet. Und wenn wir das tun, dann kann Gott uns auch physisch beschützen. Wissen Sie, 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 9 sagt, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Petrus hat sogar auch hier die Beispiele von Noah und Lot gebraucht. Und wie ermutigend ist das? Gott weiß, wie er die Frommen aus Versuchung erretten kann. Wir wissen, dass Gott die Berge und die Ströme und die Ozeane und den gesamten Planeten erschaffen hat. Auch die Sonne und das Sonnensystem, die Galaxie und das gesamte Universum. Aber ist es nicht so, dass wir, wenn wir in Prüfungen sind, manchmal denken, wie komme ich da wieder raus? Wie könnte ich es jemals schaffen, aus diesem Problem wieder herauszukommen? Oder aus dieser Versuchung? Nun, diesen Vers zu lesen, ist eine große Ermutigung. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Und das gilt besonders in einer kommenden Zeit, wenn die Gesellschaft um uns herum zusammenbricht und wir werden einen Teil davon erleben, wie die Israeliten es in Ägypten erlebt haben. Gott weiß, wo wir sind, er beobachtet uns, er arbeitet mit uns und er weiß, wie er uns retten kann. Und das ist die Ermutigung, die Petrus hier gibt, sodass wir darüber nachdenken können. Nun, nochmal, warum wird es Glauben brauchen? Um den Ort der Sicherheit zu verstehen und um an einem Ort der Sicherheit geschützt zu werden. In der übrigen Zeit dieser Predigt untersuchen wir also einige Themen, einige Bereiche, die ein Test unseres Glaubens sein können in den kommenden Jahren. Sie können vielleicht noch mehrere Punkte finden, aber ich denke, das sind einige, die sehr bedeutsam sind. Nummer 1, der erste Bereich, in dem unser Glaube getestet werden könnte, ist die Frage, wann wir gehen sollen. Wann sollen wir gehen? Wann sollen wir herauskommen? Wissen Sie, wenn Sie in einem brennenden Gebäude stehen und es gibt einen Rettungsweg, dann braucht es keinen Glauben, zum Notausgang zu rennen und aus dieser Türe herauszurennen. Warum braucht es also Glaube, wenn wir fliehen? Nun, was ist, wenn wir nicht merken, dass das Gebäude schon brennt? Vielleicht hat Lots Frau zu sich gesagt, ich weiß, dass die Gesellschaft schlecht ist, ich weiß, dass die Zustände schlimm sind, aber es ist noch nicht so schlimm. Noch nicht. Es gibt viele schöne Aspekte in der Gesellschaft. Ihr Urteilsvermögen war vielleicht getrübt, indem sie direkt in dieser Gesellschaft lebte. So konnte sie nicht wirklich sehen, was los war. Wissen Sie, in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit, in der die Nazis in Deutschland immer mehr die Kontrolle übernahmen, gab es manche, die die Handschrift an der Wand erkannt haben und die herausgegangen sind, die geflohen sind aus dem Deutschland der Nazizeit. Und es gab andere, die nicht geflohen sind, die nicht erkannt haben, dass das Haus schon brennt. Es brauchte Glauben. Es brauchte ein Verständnis und eine Beobachtungsgabe, die andere vielleicht nicht hatten. Sprüche Kapitel 22 und Vers 3. Dort heißt es, der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich. Die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. Interessanter Spruch. Der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich. Es gibt zwei Arten von Menschen, die Klugen und die Unverständigen. Die Klugen schauen voraus, wissen die Zeichen zu deuten, erkennen die Handschrift an der Wand. Sie sehen nicht nur auf das Offensichtliche, aber sie erkennen und können unterscheiden und können so sehen, was andere nicht sehen können. Das ist wirklich Glaube. Wissen Sie, einer unserer Prediger auf den Philippinen, Herr Gideon Benitez und andere, die in Mindanao leben, sind sich nicht im Unklaren darüber, wie schlimm, böse und gefährlich unsere Gesellschaft ist und wie sehr wir Gottes Schutz brauchen. Vor einigen Jahren waren sie einmal in ihrem Haus dort in einem Stadtteil von Mindanao und es gab Gerüchte von islamistischen Rebellen, die in der Stadt ihr Unwesen trieben und man konnte nicht wissen, ob im nächsten Moment vielleicht ihr Haus bombardiert würde oder ob es durchsiebt würde mit Kugeln. So nahe waren sie schon. Es war eine sehr, sehr gefährliche Situation. Andere auf den Philippinen haben ähnliche Situationen erlebt, vor einigen Jahren. Einer von ihnen war eines Tages auf seinem Feld und stand plötzlich in der Schusslinie. Verschiedene Gruppierungen, Regierungstruppen und Rebellen schossen aufeinander und er stand mitten im Feld. Und er musste sich verbergen, bis die Schießerei zu Ende war. Andere wurden bedroht und erlebten ähnliche Situationen wie diese. Diese Leute braucht man nicht zu überzeugen, dass diese Welt geändert werden muss, dass dies eine gefährliche Welt ist, dass wir aus dieser Welt herauskommen müssen und dass Christus seine Regierung auf dieser Welt errichten muss. Aber wissen Sie, Geschwister, wenn wir solche Situationen nicht erleben, kann es passieren, dass wir dahingehend getäuscht werden, zu denken, so schlimm ist es noch gar nicht. Vielleicht ist die Welt ja noch ganz in Ordnung, aber vielleicht haben wir auch einfach nicht die Augen offen. 1. Thessalonicher 5 und Vers 1. 1. Thessalonicher Kapitel 5 und Vers 1. Dort lesen wir etwas Interessantes, das der Apostel Paulus schrieb. Er sagte, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Was für eine erstaunliche Prophezeiung des Apostels Paulus. Auch wenn die allgemeine Tendenz nach unten geht, scheint es eine Zeit des relativen Friedens zu geben. Eine Zeit relativer Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Vielleicht sogar in unserem Land. Und dann kommt schnell das Verderben. Der Punkt ist, er sagt, dass Gottes Volk nicht die Törichten sein müssen, die das nicht verstehen, sondern dass sie die Klugen sein können, wenn sie die Unterscheidungsfähigkeit haben und wachen, und wenn sie den Glauben haben und alles mit den Augen des Glaubens betrachten. Wissen Sie, Satan will insbesondere, dass unsere jungen Leute abgelenkt sind in Bezug auf die Zeiten, die vor uns liegen. Denn unsere jungen Leute, das ist die Zukunft, die nächste Generation. Wenn Christus in einer relativ kurzen Zeitspanne zurückkommt, werden unsere jungen Leute diejenigen sein, die direkt in das Millennium hinein weiterleben. Und wenn sie zum Zeitpunkt der Rückkehr Christi noch nicht bekehrt sind, kann es sein, dass sie den Ort der Sicherheit durchleben und dann direkt dazu übergehen, physische Führungskräfte zu sein in dem Millennium. Sie werden dann Vorbilder sein in einer neuen Gesellschaft. Sie können die führende Generation werden. Ein Volk, das die Zeit von der alten Welt in die neue Welt überbrückt. Tom Brokaw schrieb vor einiger Zeit, dass die Generation des Zweiten Weltkriegs die beeindruckendste Generation war. Und wir achten und respektieren sie sicherlich für die Opfer, die sie gebracht haben. Und wir respektieren sie wirklich. Aber wissen Sie, es könnte sein, dass eine noch größere, beeindruckendere Generation vor uns liegt. Vielleicht ist das schon die Generation unserer jungen Leute, die jetzt schon Glauben haben, die eine Vision haben, die jetzt schon die Klugheit besitzen, um die Welt so zu sehen, wie sie ist, um Satan abzulehnen und um wachsam zu sein, sodass sie geschützt werden können an einem Ort der Sicherheit während der großen Bedrängnis, sodass sie dann Vorbilder und Führer sein können in der Welt von morgen. Würden Sie mir nicht zustimmen, dass das eine sehr wichtige Generation wäre? Junge Leute, lassen Sie sich nicht täuschen durch die Taktik des Satans. Er will, dass Sie so abgelenkt sind, so beschäftigt, so vertieft in alles, was die Welt zu bieten hat, sodass sie ihre Augen abwenden und die Weltereignisse nicht mehr verstehen. Nicht mehr verstehen, wohin das alles führt und was die Bibel über ihre Zukunft sagt, sodass sie nicht mehr die Zeichen der Zeit beobachten. Eine riesige Gelegenheit wartet auf sie, ein Schicksal wartet auf sie, aber sie müssen Glauben haben. Lukas Kapitel 21 und Vers 28. Lukas Kapitel 21 und Vers 28. Diese Ermahnung gilt für uns alle, aber besonders natürlich für junge Leute von heute. Christus sagte, wenn aber dies alles anfängt zu geschehen, die Zeichen, die darauf hinweisen, dass seine Rückkehr bevorsteht, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und dann gab er ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Die Generation, die sieht, wie das alles anfängt zu geschehen, die Generation, die das anerkennt und versteht, dass diese Schritte jetzt stattfinden, die Berliner Mauer ist gefallen, Deutschland ist jetzt wieder vereinigt, Russland regiert nicht mehr mit eiserner Faust über Osteuropa, all diese Dinge finden bereits statt. Die Europäische Union kommt in einer Weise zusammen, wie es für die meisten vor einigen Jahren noch nicht vorstellbar war. Das sind Schritte, auf die wir Acht haben sollten. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Aber beachten Sie, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Geschwister, wenn wir also Glauben haben, dann werden wir sehen können, dass Gottes Zeitplan vollkommen ist, und wir werden bereit sein. So Gott will, werden wir geschützt werden. Das will er, das ist es, was er sagt. Und während wir im Glauben wachsen, hilft uns das zu erkennen, was in der Welt geschieht, und wir können verstehen, wie wir uns von der Welt und ihrem Einfluss abwenden müssen. Wie genau erkennen wir die Welt? In welcher Hinsicht wenden wir uns von ihr ab? Nun, was ist ein anderer Bereich, in dem unser Glaube getestet wird? Es geht nicht nur darum, wann wir gehen sollen, sondern auch, wohin wir gehen sollen. Das könnte auch ein Test unseres Glaubens werden. Nun, die Bibel sagt uns nicht exakt, wo der Ort der Sicherheit sein wird. Sie sagt nur, es gibt einen Ort der Sicherheit. Denken Sie darüber nach, das ist eine sehr wichtige Glaubensfrage, dass wir nicht nur den Zeitpunkt akzeptieren müssen, sondern auch den Ort, wo wir Schutz finden werden, wenn wir es kurz vorher gesagt bekommen. Nun, die Bibel gibt Hinweise auf einen möglichen Ort, wo dieser Schutz erfolgen wird, und das wurde auch in der Kirche schon zuvor erklärt. Die Bibel sagt nicht explizit, wo dieser Ort der Sicherheit sein wird, aber wenn die biblischen Hinweise überhaupt einen Anhaltspunkt geben, dann ist es am wahrscheinlichsten im südlichen Teil von Jordanien um die Gegend von Petra. Schauen wir uns ein paar Schriftstellen an, die darauf hinzudeuten scheinen. Daniel Kapitel 11 und Vers 40. Daniel 11 und Vers 40. Hier werden Dinge beschrieben, die in der Endzeit geschehen sollen, direkt vor der Rückkehr Jesu Christi. Daniel 11 und Vers 40. Und zur Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm messen, und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen, und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das herrliche Land einfallen, und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand entrinnen, Edom, Moab und der Hauptteil der Ammoniter. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern, und Ägypten wird ihm nicht entrinnen. Es ist also interessant, dass die allgemeine Gegend um Edom und Moab vor der Macht des Tieres geschützt sein wird. Das ist das heutige südliche Jordanien. Und warum werden diese Gebiete geschützt? Könnte es sein, dass es deswegen ist, weil Gottes Volk dort ist. Das ist eine Möglichkeit. Kombinieren Sie das mit einer Stelle, die wir in Jesaja lesen. Gehen wir zurück zu Jesaja Kapitel 16. Jesaja Kapitel 16. Und hier finden wir auch einen möglichen Hinweis darauf. Vers 1. Schickt dem Landesherrn die Lämmer von Sela aus der Wüste. Und Sela ist ein anderer Name für Petra. Vers 3. Gib Rat, schaffe Recht. Mache deinen Schatten des Mittags wie die Nacht. Verbirg die Verjagten und verrate die Flüchtigen nicht. Lass Moabs Verjagte bei dir herbergen. Sei du für Moab eine Zuflucht vor dem Verwüster. Eine interessante Prophezeiung für Gottes Verjagte, die in dem Gebiet von Moab leben. Wiederum, das ist die gleiche allgemeine Gegend, von der Daniel spricht. Ein anderer Hinweis, Jesaja Kapitel 33. Jesaja Kapitel 33 und Vers 14. Dort heißt es, in Zion sind die Sünder erschrocken. Zittern hat die Heuchler befallen, und sie sprechen, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Vers 15, wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von Blutschuld höre, und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe. Der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Felsen werden seine Feste sein, und Petra heißt der Fels. Das ist der Ort in einer Gebirgsregion und die altertümliche Hauptstadt von Edom. Wiederum, die Bibel sagt nicht direkt, dass der Ort der Sicherheit dort sein wird, aber es ist der wahrscheinlichste Platz, wenn die Bibel den Ort der Sicherheit offenbart. Der Punkt ist aber, wir wissen nicht wirklich genau, wo dieser Ort der Sicherheit sein wird. Und deswegen braucht es Glauben. Die Israeliten hatten eine ähnliche Erfahrung beim Auszug aus Ägypten gemacht. Sie wussten, wo ihr letztliches Ziel war, das verheißene Land, aber sie wussten nicht genau, wie sie dorthin gelangen sollten. Beachten Sie 2. Mose Kapitel 14. 2. Mose 14 und Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Vers 2, rede zu den Kindern Israel und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Kindern Israel, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Nun, wenn der Pharao das gesagt hat, glauben Sie nicht, dass die Israeliten auch so etwas bemerkt hatten? Glauben Sie nicht auch, dass es ein paar Leute gegeben hat, die verstehen konnten, dass die direkte Himmelsrichtung von Ägypten zum gelobten Land nicht der Weg war, auf dem sie gingen? Und so war es natürlich richtig, dass sie zunächst, als der Pharao ankam, in einer Falle waren. Vers 4. Und ich will Pharaos Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Nun, dem König von Ägypten wurde gesagt, dass die Israeliten flohen und dass sie nun in einer Falle steckten. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen, warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich. Vers 10. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Kinder Israel ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten weggeführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Nun können wir uns diese Geschichte betrachten und denken, wie fleischlich und kurzsichtig diese Leute waren. Alles, was sie hätten tun müssen, ist, Mose zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Gott sie führte, und sie hätten die Zeichen betrachten sollen, die Feuersäule und die Wolkensäule, und alles wäre in Ordnung. Aber Geschwister, es gibt eine interessante Parallele zu unserer Zukunft. Wir haben Gottes Geist. Werden wir Gott mehr vertrauen als die Israeliten damals? Erinnern wir uns, in Offenbarung 12 spricht es von einer Zeit, wenn die Kirche Gottes flieht von der Gegenwart der Schlange. Und die Schlange speit Wasser aus dem Rachen aus, wie ein Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom. Und wofür steht diese Flut? Für was ist es ein Symbol? Im Buch der Offenbarung und in Prophezeiungen? Dieser Strom steht für eine Armee. Eine Armee. Gibt es irgendwelche Parallelen zu den Israeliten damals, die in einer Ecke am Roten Meer in der Falle waren und wo die gesamte Armee des Pharaos ausgelöscht wurde? Eine erstaunliche Parallele zu der Offenbarung und vielleicht zu unserer Zukunft. Zu unserer Zukunft. Vielleicht werden wir eines Tages zurückblicken und mit den Israeliten mehr Mitgefühl haben, wenn wir selbst ähnliche Ereignisse durchleben müssen. Was ist also der Punkt? Gottes Wort steht fest. Seine Verheißungen stehen. Er verheißt uns einen Schutz für die Zukunft, für sein Volk. Aber es wird Glauben brauchen. Werden wir Glauben haben? Haben wir jetzt schon Glauben? Leben wir unser Leben schon jetzt nach einem jeglichen Wort Gottes und nach dem Glauben in allem, was wir tun? Das ist die Frage, die wir uns alle selbst beantworten müssen. Und nur wir selbst können uns diese Frage beantworten. Ob wir wirklich im Glauben leben und ob wir uns von Gott auf seinen Wegen leiten lassen, dass er unser Leben führen und steuern kann. Wenn wir das tun, dann werden wir auch die Einstellung haben, ihm zu folgen, wenn die Zeiten schlimmer werden. Ein dritter Bereich, in dem es auf unseren Glauben ankommt, im Hinblick auf den Ort der Sicherheit, wann wir gehen sollen, wohin wir gehen sollen, ist auch, wem wir folgen sollen. Wem sollen wir folgen? Nun, Geschwister, welchen Bezug hat das zu uns? Und ich glaube, das ist es, wo es nun wirklich interessant wird. Wie teilt Gott seiner Kirche Informationen heute mit? Wie wird er seine Information weitergeben über den Ort der Sicherheit? Wie bekommt seine Kirche diese Information? Wissen Sie, all die Dinge, über die wir gesprochen haben, den Zeitpunkt, wann wir fliehen sollen, den Ort, wohin wir fliehen sollen, wird er simultan allen seinen Kindern eine Vision geben? Das könnte er natürlich, aber ist das wirklich am wahrscheinlichsten? Die meiste Zeit wirkt er durch Menschen, ist es nicht so? Er wirkt durch menschliche Führer. Nun, es wird Dinge geben, die geschehen, die wir alle sehen können, wie wir auch in Daniel Kapitel 12 sehen. Daniel Kapitel 12. Es gibt gewisse Zeichen, die geschehen werden und die darauf hinweisen, welche Ereignisse folgen und was dazu hinführt, dass die Kirche zum Ort der Sicherheit gebracht wird. Daniel Kapitel 12 und Vers 10. Wir lesen hier, viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Sie sehen, welcher Gegensatz hier beschrieben wird. Zwischen den Verständigen, die verstehen, was los ist und die Gottes Willen folgen und die geschützt werden. Und denen, die töricht sind, die sich keine Gedanken darum machen, zu verstehen, was die Handschrift an der Wand ihnen sagt. Die sich keine Gedanken darüber machen, auf die Warnungen zu hören, die Gott ihnen gibt. Vers 11. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Es gibt einige Dinge, die also geschehen müssen. Das tägliche Opfer wird abgeschafft. Nun, damit das geschehen kann, muss es natürlich erstmal beginnen. Wir sehen das Gräuelbild der Verwüstung, das errichtet wird. Es sind Dinge, die geschehen werden, die wir alle sehen können. Aber selbst dann wird es auch noch einen gewissen Grad an Vertrauen geben müssen. Vertrauen gegenüber den Führern, durch die Gott wirkt. Werden wir wirklich glauben, dass Gott durch diese Führungskräfte wirkt, in Bezug auf die Dinge, die wir uns nicht selbst denken können? Wissen Sie, wir leben gerade in einer Zeit, in der viele wegen der Ereignisse in der Gesellschaft und sogar wegen der Ereignisse in der Kirche in den letzten paar Jahrzehnten das Vertrauen verloren haben, sodass sie den Führungskräften nur noch sehr wenig Vertrauen entgegenbringen. Und das beeinflusst natürlich, wie Entscheidungen getroffen werden und wie sie auf Regierungsautorität reagieren. Es beeinflusst, ob und wo sie zur Versammlung gehen oder ob sie zu Hause bleiben. Und manchmal, weil wir nicht gleich vom Blitz getroffen werden, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, kann man beginnen zu denken, dass es gar nicht so schlimm ist, dass es gar nicht entscheidend ist, ob wir Führungskräften in der Kirche folgen oder nicht. Und wir können zynisch darüber werden, aber Geschwister, denken Sie darüber nach. Wenn wir mit dieser Herausforderung konfrontiert werden, wenn die große Trübsal, die schlimmste Bedrängnis, die es je gegeben hat, beginnt, und wenn wir die Chance haben, zu einem Ort der Sicherheit zu gehen, dann wird plötzlich entscheidend, wem wir glauben, dass Gott durch ihn führt, soweit wir menschlichen Führern glauben und vertrauen können. Wir sind alle fehlbar und machen Fehler, aber können wir unterscheiden, durch wen Gott wirkt, sodass wir ihnen folgen, wie sie Christus nachfolgen? Plötzlich wird das eine sehr wichtige Angelegenheit, von wem wir anerkennen, dass Gott durch ihn wirkt. Nun, wie können wir überhaupt den Glauben und das Vertrauen in einen Führer haben, wenn es um diesen kritischen Zeitpunkt geht, in unserem Leben, in Bezug auf die Zukunft, wenn wir diesen Glauben, dieses Vertrauen jetzt noch nicht haben? Ich rede nicht davon, dass wir einem Menschen blind nachfolgen sollen und dass wir nicht überprüfen sollen anhand der Bibel, was diese Führungskräfte sagen. Wir achten auf die Früchte und wir achten darauf, ob diese Leute tun, was die Bibel sagt, ob sie die Wahrheit lehren, während sich die Weltereignisse dahin bewegen, Prophezeiungen zu erfüllen, sodass wir sehen, dass die biblischen Ereignisse sich erfüllen. Aber wissen Sie, in der letztendlichen Analyse werden wir unterscheiden können müssen, wo und durch wen Gott wirkt. Jeder einzelne von uns muss in sein Herz blicken. Was ist meine Einstellung gegenüber Gottes Regierung, gegenüber den Führern, die über mich gesetzt sind, die Gott über mich gesetzt hat? Es mag im Moment nicht wie eine wichtige Angelegenheit erscheinen, aber es wird sicherlich in der Zukunft wichtig werden. Und das bringt uns zu der nächsten möglichen Herausforderung für unseren Glauben. Und das ist vielleicht der größte Bereich in unserer wohlhabenden Gesellschaft, der reichsten Gesellschaft vielleicht, die es jemals gegeben hat. Und das ist natürlich die Frage, ob wir überhaupt gehen sollen oder nicht. Vielleicht stimmen wir darin überein, dass der Zeitpunkt richtig ist. Wir stimmen vielleicht sogar überein, was den richtigen Ort betrifft. Und wir verstehen vielleicht auch, durch wen Gott wirkt um uns Anweisungen und Leitung zu geben. Aber wissen Sie, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, könnte es passieren, dass es einfach zu schwierig ist, alles gehen zu lassen, die Dinge, die wir besitzen. Lesen wir Matthäus Kapitel 19 und Vers 16. Eine bekannte Schriftstelle. Aber wenden wir sie auf uns selbst an. Matthäus Kapitel 19 und Vers 16. Versetzen Sie sich selbst in die Lage dieses reichen Jünglings, der zu Jesus Christus kam. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Interessante Frage. Das ist etwas, was wir alle suchen. Wir wollen alle wissen, was muss ich tun? Was ist erforderlich? Was willst du von mir, sodass ich gesegnet sein kann? Sodass ich das ewige Leben in deiner Familie bekommen kann? Sodass ich auch jetzt schon die Segnungen haben kann, die ich will? Oder zum Beispiel, dass ich in der Zukunft geschützt werden kann? Vers 17. Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Interessante Aussage. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 20, da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles getan, was fehlt mir noch? Wissen Sie, Geschwister, wir in der Kirche Gottes tun auch all diese Dinge, wir sind eine gebotehaltende Kirche. Und wir nehmen das Ganze sehr ernst, zu tun, was Gott sagt, seine Gebote einzuhalten. Und wir glauben das sehr fest. Aber beachten Sie Vers 21. Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Willst du vollkommen sein? Und vielleicht ist das die letzte große Prüfung vor seiner Rückkehr. Müssen wir bereit sein, alles aufzugeben, um geschützt zu werden vor der schlimmsten Zeit, die es je gegeben hat. Vers 22. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Nun, oftmals können wir das betrachten und sagen: Nun, das würde ich niemals tun. Und zum Glück habe ich auch nicht große Besitztümer, so ist das kein Test für mich. Und normalerweise sind wir auch nicht die Reichen und Mächtigen in dieser Gesellschaft von heute. Aber Geschwister, im Vergleich zu früheren Generationen in der Geschichte und im Vergleich zu Milliarden von Menschen, die auch in dieser heutigen Welt leben, sind die meisten von uns wirklich diejenigen, die in diese Kategorie fallen, die wir in den reichsten Nationen dieser Erde leben. Wir sind reicher, als die meisten Menschen sich jemals erträumen könnten. Wir leben in einer Welt des Komforts, von dem man vor einigen Generationen noch nicht einmal träumen konnte. Und Christus sagte zu diesem Jüngling, er muss bereit sein, das alles aufzugeben. Du musst das wirklich alles aufgeben, wenn du die Segnungen haben willst, die ich dir geben kann. Er ging betrübt davon. Er erkannte, dass er das nicht tun konnte. Und wie steht es mit uns? Hätten wir den Glauben, von allem wegzugehen, wenn es nötig ist? Wir sollten nicht annehmen, dass das einfach ist. Sehen wir, was Christus sagte. Vers 23. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Es ist schwer für einen Reichen. Und Geschwister, im Vergleich zu der Geschichte und im Vergleich zu jedem heutigen Standard sind wir reich. Im Vergleich zu den Menschen, die in anderen Gebieten leben, haben wir so viel. Vers 24. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Beachten Sie, er sagt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist schwer. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Aus uns selbst heraus können wir den Standard nicht erfüllen, aber durch Gottes Hilfe können wir es. Da können wir alles. Wissen Sie, vor einigen Jahren hatten wir einen Artikel in der weltweiten Kirche Gottes mit dem Titel »Werden Sie geschützt werden?« Und es ging um die Frage nach dem Ort der Sicherheit, wie es dort sein wird und die Entscheidungen, die wir treffen werden müssen. Der Autor schrieb, das war vor einigen Jahren: Wie werden wir uns fühlen, wenn dieser wunderbare Ort der Sicherheit, den wir uns als komfortabel speziell für uns vorbereitet vorstellen, sich herausstellt als eine steinige Wüste? Werden wir im Glauben wissen, dass Gott mit uns ist, auch wenn wir keine Wolkensäule oder Feuersäule sehen? Oder werden wir sagen: Warum hast du uns hierher gebracht? Hier ist ein sandiger Ort ohne Wasser und ohne Grün. Es ist trocken und heiß hier. Es gibt nur Steine von der Größe eines Tennisballs Sollen wir in Löchern in den Felsen leben, ohne Möbel, fließend Wasser, ohne Essen? Würde das nicht genauso klingen wie bei den Israeliten im Altertum? Ein anderer Artikel, der dasselbe Thema behandelte, schrieb, wo immer dieser Ort sein wird, wird er ein Ort der Sicherheit sein. Er wird sicherlich sicher sein vor Satan, aber es wird noch nicht Gottes Reich sein. Diejenigen, die dort sein werden, werden noch nicht bis zum Ende ausgeharrt haben. Sie werden es noch nicht geschafft haben. Sie werden immer noch sündigen und abfallen können. Für manche kann sich der Ort der Sicherheit als ein gefährlicher Ort herausstellen, als ein Ort, wo sie letztlich doch das Heil verlieren. An diesem Ort wird es notwendig sein, dass wir zusammenleben in Frieden und Einheit 24 Stunden am Tag, 1260 Tage lang. Manche in Gottes Kirche können auch schon jetzt nicht für eine Minute mit anderen in Gottes Kirche friedlich umgehen. Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Manche Ehemänner oder Ehefrauen können nicht einmal einen Tag mit ihren bekehrten Frauen oder Männern zusammenleben, geschweige denn 1260 Tage. Offensichtlich werden einige sich dort noch ändern und noch weiter überwinden müssen, um eine solche Prüfung zu überleben. Wenn Petra der Ort sein wird, dann wird es sicherlich nicht das Reich Gottes auf Erden sein. Das Reich Gottes kommt 3,5 Jahre später. Petra wird nicht das Paradies sein. Es könnte sein, dass dieser Ort zur größten Prüfung wird, die viele von Gottes Volk je durchgemacht haben. Auch etwas, worüber wir nachdenken sollten. Darüber sollten wir nachdenken. Wissen Sie, als die Israeliten in der Wüste waren, hatten sie sich beklagt, weil sie keine Gurken hatten, keine Melonen, keine Zwiebeln und kein Knoblauch. Aber Geschwister, denken Sie nur daran, was wir heute gewohnt sind. Den Reichtum und die Vielfalt, die wir heute gewöhnt sind. Haben wir den Glauben? Werden wir den Glauben haben? Haben wir jetzt schon die Vision, die uns befähigen wird, den Glauben zu haben, der zum Ort der Sicherheit in der Zukunft gehört? Wissen Sie, es wird erstaunlich sein, wenn wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Und wenn wir wissen, wie der Artikel weiter sagt, dass nur 3,5 Jahre später Christus seine Füße auf den Ölberg setzen wird. Und dann wird er hier sein. Und er wird seine Regierung errichten. Das, worauf wir gewartet haben, worauf wir immer gehofft haben, seit Jahren, Jahrzehnten, in vielen Fällen unser ganzes Leben lang, wird endlich erfüllt sein. Was für eine herrliche Sache das sein wird. Was für eine wunderbare Zeit das sein wird. Aber wir brauchen Gottes Schutz, wir brauchen seinen Trost und seine Ermutigung. Um all das zu tun, brauchen wir Glauben. Matthäus Kapitel 7 und Vers 24. Matthäus Kapitel 7 und Vers 24. Jesus Christus sagt uns, dass wir unser Haus auf den Felsen bauen sollen, nicht auf Sand. Es heißt, Matthäus 7, Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der nicht nur zuhört, sondern danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wo ist unser letztendlicher Ort der Sicherheit? Er ist in Jesus Christus. Er ist unser Schutz. Es ist nicht der Ort, der uns schützt. In ihm ist Schutz. Und wenn er uns an einen Ort führt, dann wird das sein Wille sein und seine Tat. Denn er ist unser Schutz. Wir hängen in dieser Angelegenheit nicht von physischen Umständen ab, damit wir geschützt werden. Wir müssen unser Haus auf ihn bauen und seiner Führung folgen, wohin auch immer sie uns führt. Vers 25, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und welcher Platzregen, welche Winde könnten gewalttätiger sein als die kommende große Bedrängnis und der Tag des Herrn? Jesus Christus hat uns das alles im Voraus gesagt, sodass wir uns vorbereiten können, sodass wir bereit sein können, sodass wir die Klugen sein können. Und so brauchen wir nicht die Törichten zu sein, die das alles überraschend trifft. Es spricht hier davon, die Vision zu haben, das Haus auf dem richtigen Grund zu bauen, wenn wir diese Tage nähern sehen. Vers 26, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Wissen Sie, in unserer letztendlichen Analyse sind all unsere Besitztümer, unsere Häuser, unser Eigentum, alles, was uns so stabil und real vorkommt, so vergänglich, das alles wird einfach vergehen. Und wir können jetzt schon die Handschrift an der Wand sehen. Unsere Gesellschaft, unser Lebensstil, das alles geht zugrunde. Und viele Kommentatoren, die sogar nichts mit der Kirche zu tun haben, verstehen das. Und sie sehen es. Und sie haben Angst. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber wir müssen die Ermutigung annehmen, die Christus uns gibt. Vers 27, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Geschwister, was für eine herrliche Gelegenheit wir haben, die Wahrheit zu kennen, die Wahrheit über die Zukunft und wie wir geschützt werden können vor der schlimmsten Zeit der Bedrängnis in der Geschichte. Aber es erfordert, dass wir klug sind und nicht töricht. Es erfordert, dass wir unterscheiden können zwischen dem, was real ist, und dem, was nur vorübergehend ist, vergänglich. Was wir jetzt tun, hat alles damit zu tun, ob wir vorbereitet sind für diese Zeit. Haben wir Vertrauen auf unsere Führung? Sehen wir, wie Christus durch sie wirkt? Indem wir die Früchte betrachten, indem wir ihnen nachfolgen, wie sie Christus nachfolgen? Aber wir müssen vertrauen, wir müssen den Glauben haben, wenn wir sehen, wie sich die ganzen Ereignisse anhäufen. Wir dürfen nicht unsere eigenen Besitztümer verehren, sondern müssen bereit sein, alles aufzugeben. Und wir müssen miteinander friedlich umgehen können, sodass wir einander lieben können, wie Christus es uns geboten hat. Sprüche 14, Vers 26. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung, und auch seine Kinder werden beschirmt. Auch seine Kinder, Gottes Kinder, werden beschirmt, haben eine Zuflucht, wie die Schlachterbibel sagt. Ich will das, wir alle wollen das, und wir werden es brauchen. Und wir müssen Glaube an Gott haben, um diesen Schutz zu haben. Wir haben schon Matthäus Kapitel 19 betrachtet. Gehen wir noch ein letztes Mal dorthin, während wir zum Abschluss kommen. Was ist Gottes Volk gegeben? Was gibt uns den Glauben, alles zurückzulassen und ihm nachzufolgen, an den Ort der Sicherheit? Nun, natürlich ist es ein Schutz vor der schlimmsten Zeit, die es je gegeben hat. Aber es gibt noch mehr. Matthäus Kapitel 19, Vers 27. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Vers 28, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Wissen Sie, Geschwister, wir können dankbar sein, dass Gott uns solchen Trost und solche Ermutigung gibt, während wir in die dunklen Zeiten in der nahen Zukunft blicken. Wir müssen den Glauben haben, um diesen Schutz zu empfangen, zu jener Zeit. Geschwister, danken wir Gott für die wunderbaren Verheißungen, die er uns gibt, auch in den kommenden schlimmen Zeiten und darüber hinaus. Und sorgen wir dafür, dass wir jetzt im Glauben leben, sodass wir bereit sein können.